Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, der Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinze.
Und ich bin Heiko Schäfer. Hallo. Wir alle kennen die Bilder von Mitarbeitern, die mit einem Umzugskarton in der Hand ihr Büro bei der Bank Lehman Brothers verlassen. Wir kennen die Beteuerung der Verantwortlichen von Wirecard, dass ich das fehlende Geld selbstverständlich noch anfinden werde. Und wir lesen von dem 30-jährigen CEO der Kryptobörse FTX, der einen Milliardenmarkt in den Abgrund gerissen hat und sich anschließend bei den Kunden entschuldigt, aber Betrugsvorwürfe von sich weist. Oder denken wir an den Tennisstar Boris Becker, der nach einer vorzeitigen Haftentlassung wegen Bankrottstraftaten von einer Südseeinsel Neujahrsgrüße versendet. Wir alle kennen dies aber auch einige Nummern kleiner und von der anderen Seite, nämlich kleine Unternehmen, die sich von einer Krise in die nächste geschubst fühlen und Mittelständler, die verzweifelt bis zuletzt um ihre eigene Existenz und die ihrer Mitarbeiter kämpfen. Gleichzeitig stehen den Gläubigern in der fortschreitenden Unternehmenskrise immer mehr Rechte zu, um ihre Interessen durchzusetzen. Ein Spannungsfeld, in dessen Mittelpunkt immer Menschen stehen. Und Menschen verfügen über höchst unterschiedliche Tugenden, Kapazitäten und Moralvorstellungen. Was können diese Menschen leisten und welche Rollen haben Ethik und Moral in diesem Setting? Ist das alles noch normal? Und was ist die Moral aus diesen Geschichten? Diese auf den ersten Blick sehr allgemein erscheinenden Fragen wollen wir mit unserem heutigen Gast, der Professorin für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologien an der Technischen Universität München, Frau Professor Dr. Alena Büchs, diskutieren. Liebe Alena, herzlich willkommen hier bei uns bei Restruct Law.
Hallo, freut mich sehr. Danke, dass ich da sein darf.
Hallo Alena, du bist seit 2018 Professorin für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologien an der Technischen Universität in München. Du hast das Medizinstudium in Münster und York und die anschließende Ausbildung 2005 als voll approbierte Ärztin beendet und daneben noch weitere Abschlüsse in Philosophie und Soziologie erlangt. Vor deiner Berufung in München warst du Professorin an der Universität in Kiel und Leiterin der Eminöter-Gruppe an der Universität in Münster, ein Programm der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Förderung herausragender Nachwuchswissenschaftler. Daneben warst du Academic Scholar an der Harvard University, stellvertretende Direktorin des Englischen Ethikrats und Senior Fellow am University College London. Von 2019 bis 2021 warst du Mitglied eines beratenden Expertenausschusses der Weltgesundheitsorganisation zur Entwicklung globaler Standards für die Bearbeitung menschlicher Genome. Seit 2016 bist du Mitglied und seit 2020 auch Vorsitzende des Deutschen Ethikrates und ebenfalls seit 2020 Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Ein Jahr später wurdest du dann noch in den Corona-Expertenrat der Bundesregierung berufen. In deiner Forschungstätigkeit befasst du dich mit dem gesamten Bereich der biomedizinischen und Public Health Ethik, insbesondere mit der Ethik medizinischer Innovationen und Gesundheitstechnologien, der Forschungsethik sowie Fragen der Solidarität und Gerechtigkeit im Zusammenhang mit Public Health und Krankenversorgung. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bei uns bist und haben auch für dich unsere vier berühmten Fragen vorbereitet.
Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
Überhaupt nicht. Ich bin komplett fachfremd.
Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
Ich liebe meinen Job, weil er so vielgestaltig ist, weil ich das Glück habe, in ganz unterschiedlichen Situationen und Kontexten arbeiten zu dürfen. Also wirklich vom Krankenbett bis zur großen Politikberatung, Lehre, Forschung, Wissenschaft, Teamführung, Medien. Das ist einfach so vielgestaltig, das macht wahnsinnig Spaß.
Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
Darauf, dass ich zweimal Teams aufgebaut habe, erfolgreiche Teams, die dann auch in festen Strukturen gemündet sind, einmal an der Uni Kiel und jetzt wieder an der TU München.
Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?
Keine. Also ich würde vielleicht die ein oder andere Bewerbung nochmal überdenken, ob ich mich da unbedingt in den Ring werfe. Aber so große Entscheidungen, ich bin da eigentlich ziemlich im Reinen mit dem, wie das gelaufen ist.
Marlena, gibt es eine Moral des Scheiterns?
Also es gibt Moral letztlich für alles in unserem Leben. Moral, das sind ja so die Regeln, die wir uns geben. Man spricht auch von der Alltagsmoral, also so die Gesamtheit all der Normen, Systeme und Regeln, die wir haben, die unser gemeinschaftliches Zusammenleben normieren. Und wir in der Ethik denken über diese Moral nach. Also Ethik ist die Theorie der Moral. Und weil das etwas ist, was sich eben auch mit, nicht nur mit interindividuellen Fragen beschäftigt, also in meinem Fach zum Beispiel das Arzt-Patienten-Verhältnis, sondern eben auch mit gesellschaftlichen Fragen, ist ja völlig klar, dass all das, was in der Gesellschaft eine große Rolle spielt, natürlich auch moralische Aspekte hat, moralische Fragen aufwirft und man dann sehr trefflich darüber nachdenken kann, welche ethischen Prinzipien da eine Rolle spielen und in der Analyse verschiedener Moralvorstellungen dann eben hoffentlich wohlbegründete Antworten in die eine oder andere Richtung geben kann.
Gibt es eine Moral für alles oder gibt es mehrere, ich glaube, Moralen, wenn ich richtig nachgeschlagen habe? Also gibt es sozusagen eine Moral des Scheiterns, eine Moral des Erfolgs, eine Moral der Medizin, der Juristen?
Also Moral ist erstmal ja auch ein alltagssprachlicher Begriff, deswegen ist das ganz schwierig. Der wird häufig so benutzt, ne? Das ist die Moral von XY. Aber natürlich ist das so, wenn man den ein ganz bisschen mehr fachlich verwendet, dass vollkommen klar ist, dass Moral was ganz Plurales ist in unseren heutigen Gesellschaften. Also wir haben da nicht irgendwie eine monolithische, einheitliche Moral. Das wissen wir alle selber. Also man sitzt doch am Abendbrottisch und unterhält sich über komplexe moralische Fragen und schon in der eigenen Familie gibt es unterschiedliche Auffassungen dazu, geschweige denn im Freundesbekannten, Kollegen und weiteren Kreis. Also ganz explizit und dezidiert ist in so einem vielgestaltigen Land wie unserem und global gedacht natürlich noch viel mehr Moral etwas sehr Plurales. Es gibt sehr unterschiedliche Auffassungen, es gibt unterschiedlichste Überzeugungen, Wertvorstellungen, Positionen, Regelwerke. Das meinte ich mit Normsystemen. Es gibt beispielsweise diejenigen, also man nennt das dann das sind sozusagen die partikularen Moralen. Da gibt es dann jene, die eine katholische Moral vertreten. Dann gibt es diejenigen, die eine ganz säkulare Moral vertreten. Dann gibt es diejenigen, einem bestimmten philosophischen Konzept folgen. Dann gibt es diejenigen, die sehr emotive Moralvorstellungen haben. Also gibt es eine unheimlich intensive Bandbreite. Und das Interessante und Spannende und auch Schwierige ist im Zusammenleben von uns allen in einer Gesellschaft, dass man eben versucht zu analysieren, keine dieser Moralen kann ja irgendeinen allgemeinen Gültigkeitsanspruch erheben. Das geht gar nicht mehr. Und trotzdem müssen wir ja Antworten fragen, die für alle funktionieren. Und entsprechend denkt man dann darüber nach, was bringen diese unterschiedlichen Moralen an Argumenten vor, an Positionen, wie ist die Begründung, wie kohärent, wie konsistent sind die, wie verhält sich das mit Blick auf irgendwelche empirischen Gegebenheiten, Sachstände und so weiter und so fort. Und dann versucht man eben, was vorzuschlagen.
Ich habe ja zur Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch die größte Wissensquelle unserer Zeit befragt, nämlich das Internet. Und Google habe dort Moral des Scheiterns eingegeben und da kam erstaunlich wenig zurück. Was mir aufgefallen ist, was immer wieder in den Suchergebnissen mit hochkam, waren zwei griechische Mythen, nämlich einmal die Geschichte von Sisyphos und dann die von Narziss. Wie denkst du über dieses Suchergebnis nach? Was sagt uns das?
Ich würde jetzt gar nicht auf die Mythen so intensiv eingehen wollen. Das kannst du ja vielleicht noch machen, was dabei rauskam. Aber das Gesamtergebnis überrascht mich jetzt nicht. Es ist tatsächlich so, dass es sehr viel mehr Überlegungen und auch wissenschaftliche Arbeiten und Auseinandersetzungen gibt mit sehr handfesten Dingen und mit den angenehmeren Dingen. Also wir reden gerne über die Moral der Innovation, die Moral des Fortschritts, die Moral des Wachstums und so weiter und so fort. Und es gibt sehr wenig zum Beispiel Moral des Hässlichen oder eben dann auch die Moral des Scheiterns. Ich würde das eher anders übertragen, denn natürlich wird darüber nachgedacht, was beim Scheitern passiert. Das eine ist sozusagen in der Tugendethik, das ist eine wichtige Ethik-Schule, die sich mit Haltungen beschäftigt, also mit dem, was das gute Leben ausmacht, auf der individuellen Ebene, was Charakter anbelangt und eben die Tugenden, die wir als wichtig erachten, als richtig und gut erachten und die man dann einfließen lässt in ethische Überlegungen. Also da steht man sozusagen mit seiner Person. Da spielt natürlich Scheitern eine Rolle und wie Menschen mit Scheitern umgehen, ist das eine. Und das zweite ist die Überlegung, die dieser Tage auch gerade in Krisen sehr, sehr relevant sind, zu Risikoabschätzungen. Denn Scheitern hat immer ja auch etwas mit Risikoabschätzungen zu tun. Da kennt ihr euch sehr viel besser aus als ich. Wow. Aber das ist natürlich auch ein riesiges Thema in der Ethik. Und eben auch mit Resilienz. Das ist ja eins der Stichworte, die heutzutage gerade auch in den gesellschaftlichen Diskussionen, ist auch was der Deutsche Ethikrat sich ja aufs Tablett genommen hat. Wie kann man dazu beitragen, dass eben, wenn gescheitert wird, je nachdem, über welchen Bereich man jetzt spricht, dass dann entsprechende Reaktionen möglich sind oder dass man eben präventiv agiert. Und da geht es sehr viel wieder um Risikobewertung und Abschätzung. Deswegen würde ich, glaube ich, denken, wenn du das eingibst, findest du ganz viel. Aber das mit dem Scheitern, das überrascht mich nicht.
Alena, kommen wir vielleicht nochmal zur Figur des Sisyphus. Man kann ja vielleicht auch in diese Figur das berühmte Zitat von Samuel Beckett hineinlesen, was da heißt: Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail better. Ist diese Herangehensweise, die in den letzten Jahren, sagen wir mal, ein Mantra der Startup-Economy geworden ist, ist das ein Bestandteil unserer heutigen Moralvorstellungen von einer Moral des Scheiterns? Und können wir in Deutschland ein Fail Better, also ein schöneres Scheitern als Gesellschaft akzeptieren? Oder steht eher die Bestrafung, also das Anketten auf dem Marktplatz, noch im Vordergrund?
Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Einer der Gründe, weshalb wir überhaupt hier miteinander reden, weil das ein Thema ist, das relativ unbeackert ist in meinem Fach und das ich persönlich auch wirklich sehr, sehr spannend finde. Da spielen ja eine ganze Reihe von Überlegungen eine Rolle. Erstmal geht es darum, welche Form von Scheitern ist das? Also ist das ein geräuschloses Scheitern, das sich auf eine Person bezieht, beziehungsweise das sich darauf bezieht, dass bestimmte Ressourcen beim Scheitern flöten gehen, also bestimmtes Kapital, bestimmtes Investment, ohne dass dadurch manifeste Schäden entstehen. Das wäre aus ethischer Perspektive mal die allererste Frage. Und da gibt es durchaus tugendethische Überlegungen, die sagen, die Art des Scheiterns, wie mit Scheitern umgegangen wird, wie reagiert wird auf Misserfolge, die ist sehr aussagekräftig darüber, welche Art von Charakter jemand hat. Also wer sich umwerfen lässt vom ersten harten Windstoß, zeigt nicht gerade eine besonders hohe Festigkeit der Überzeugung und auch Glauben an die eigenen Ideen, an die eigene Schaffenskraft und hat natürlich auch nicht das Durchhaltevermögen, das man zum Beispiel brauchen wird, um wirklich dauerhaft dann beispielsweise Investitionen auch wirklich zu etwas zu führen, das dann einen Mehrwert hat. Und gleichzeitig gibt es das andere Extrem, das ist ja die Tugendethik, ist ja sehr aristotelisch geprägt. Ne? Also man versucht so in die Mesothes, man guckt in die Mitte und lotet aber immer die Extreme letztlich aus. Das andere Extrem wäre eben jemand, der überhaupt nicht in der Lage ist zu akzeptieren, dass im Scheitern auch Botschaften stecken. Beispielsweise einer guten Risikoabwägung vorher, beispielsweise Hinweise auf Fehler, die gemacht wurden, beispielsweise Hinweise auf blinde Flecken, die man gehabt haben könnte. Also wo einfach der Lernprozess, ja, ein ganz, ganz wichtiges Element tugendethischer Überlegungen, das eben gelernt werden kann. Und irgendwo in der Mitte findet sich dann eine Form des Scheiterns, jetzt mal tugendethisch gesprochen. Da sind wir nur bei der einzelnen Person im Moment, also sozusagen Startup-Gründerinnen und Gründer habe ich jetzt hier vor Augen, wo man zu einem guten Scheitern kommen kann, das eben die Waage hält von Lernen und auf der einen Seite noch genug Schmackes und auch Innovationskraft und Mut, auch eine wesentliche Tugend natürlich, dass man überhaupt in das Risiko geht des Scheiterns auf der einen Seite, aber eben dann daraus auch lernt. Und die andere Dimension, und die greift man tugendethisch nicht ganz so gut, das ist natürlich diejenige, wenn dann andere sehr stark von einem Scheitern betroffen sind. Wenn es also wirklich um echte Schäden geht, und dann gibt es ganz unterschiedliche Kategorien, natürlich die monetären, aber eventuell geht es ja dann auch um Biografien. Und je größer das Scheitern ist, desto größer sind die potenziellen Schäden. Und da muss ich sagen, während ich beim individuellen Scheitern Sanktionen und Strafen ganz, ganz problematisch finde, weil ich glaube, dass wir uns da die Selbstbestimmung und Freiheit erhalten sollten, individuell ins Scheitern zu gehen, ist es natürlich immer dann, wenn gesellschaftliche Ressourcen oder auch Gruppen noch stärker betroffen sind, da kommen wir dann in einen ganz anderen Bereich der Verantwortung hinein, den man nicht mehr nur tugendethisch fassen kann, sondern da sind wir dann eben im Bereich beispielsweise von Verantwortungsethik oder eben Deontologie. Und da haben natürlich bestimmte Sanktionen, auch bestimmte Auflagen vorher zumindest ihre Berechtigung. Wie stark, wie viel und so weiter, das entzieht sich dann tatsächlich auch meiner ganz konkreten Expertise. Das muss man meistens dann im Einzelfall sicher anschauen. Aber dass man da einen bestimmten, durchaus haltenden Rahmen braucht, der auch durchaus ein Element von Bestrafung beinhalten darf. Ich glaube, so vorsichtig würde ich das mal formulieren. Da wäre ich sehr dabei.
Ja, wir sehen ja in unserer Profession, also einmal das, was du auch beschrieben hast, dass das in ganz vielen, also so ein wirtschaftliches Scheitern hat ja ganz vielen Dimensionen sozusagen eine Ausprägung dann. Also das ist einmal das Monetäre natürlich, das sind oftmals auch Familienumfeld, persönliches Umfeld betroffen von denjenigen, die als Geschäftsführer, Gesellschafter, Investor sich engagiert haben und dann halt eben dieses Scheitern durchleben, sage ich jetzt. Das ist ja eine ganz vielfältige Dimension und da stehen ja auch so ganz große Druckpunkte, wo also dann auch die Handelnden sehr unter Anspannung stehen und dann ja da auch teilweise sehr große Schwierigkeiten haben, damit umzugehen. Und dann haben wir oftmals auch dieses Thema, wenn wir so ein bisschen über den Teich schauen, das amerikanische oder aus dem angloamerikanischen Bereich, wo man sagt, hey, wer nicht einmal insolvent war, der hat irgendwie nicht so richtig am Wirtschaftsleben teilgenommen. Ja, also Stichwort zweite Chance. Was wir auch hier versuchen, immer wieder in den Vordergrund auch zu schieben und zu sagen, ja, es gibt da natürlich auch eine Verantwortung. Es, je nachdem, wie das gelaufen ist, auch die Frage, die Strafe muss sein. Aber ich glaube, gerade in Deutschland tun wir uns sehr schwer, doch immer noch mal diese zweite Chance zu geben, sondern so aus meiner Wahrnehmung, aus meiner subjektiven Wahrnehmung heraus ist es natürlich immer so, dass da eher doch noch so ein bisschen dieser Fall am Marktplatz bei dem einen oder anderen im Hintergrund noch da ist, wo er sagt, wir müssen ihn da anketten und mal kräftig mit dem Finger drauf zeigen. Das ist so meine Wahrnehmung.
Ich finde das total spannend. Zwei Dinge dazu. Also das eine ist, ich kenne mich ja bei euren Strafen gar nicht aus. Ich weiß nicht genau, wie das sanktioniert wird. Aber ich glaube, entscheidend ist da vor allem, sagen, die Strafe der Reputation in Deutschland. Und da sind wir, glaube ich, wirklich ganz anders drauf, als ich das auch tatsächlich, das kenne ich selbst aus dem universitären Umfeld, also wenn ausgegründet wird. Ne? Ich kenne das amerikanische und das britische Universitätssystem. Und nicht, dass wir das in Deutschland nicht auch hätten. Ich bin an der TU, also die TU ist ja. Beispiele. TUM, ne? Da wird, das wird, wir sind die Universität in Deutschland, die das am meisten und wohl auch am erfolgreichsten macht und auch in Europa, also wirklich top aufgestellt. Aber in der Tat, glaube ich, ist es eher so, dass in Deutschland, wenn du mal richtig auf die Nase gefallen bist, dann hast du erstmal einen Ruf weg. Und dass man einfach, dass man dann sehr schnell, das hängt natürlich auch immer im Einzelfall, aber ich glaube, wir sind zurückhaltender darin zu sagen, jetzt guck doch mal, wie ist denn der gescheitert? Ist er schlimm gescheitert? Also gibt es wirklich guten Gründe? War das eben sozusagen, sind da Sorgfaltspflichten ignoriert worden und so weiter und so fort? Oder war das einfach ein Scheitern, es war eine tolle Idee, die Zeit war noch nicht reif oder was auch immer? Und da ist das angloamerikanische System wirklich sehr anders, das sehe ich genauso. So, und das Zweite, was ich jetzt noch sagen wollte, weil ich hier ja immer rumdilettiere in eurem Bereich, kleine Übertragungsleistung. Was ich mich immer frage, wenn ich an Gründen und Startups und sozusagen, weil das ja, das reicht ja in meinen Bereich schon insofern hinein, als wir uns ja auch mit Medizintechnologien und mit Innovationen im Bereich der Medizin beschäftigen und es da natürlich auch einen durchaus interessanten Sektor gibt, wo man immer wieder fragt, naja, sollte das direkt in die trägen Strukturen des Gesundheitswesens hineingehen und in die großen Player, oder kann man hier nicht auch viel mehr machen mit kleineren, agileren, sehr, gerade was die digitalen Sachen anbelangt, Start-up-Strukturen und so weiter. Und was ich häufig versuche reinzubringen in diesen Prozess ist, schau, da ist natürlich Gesundheit ein besonderer Bereich, aber wir haben in der Medizinethik für die Hauptakteure im Gesundheitsbereich, sind die Ärztinnen und Ärzte, eine Professionsethik, weil die scheitern auch.
Ne? Da kommen wir gleich nochmal dazu. Lass uns nochmal.
Lass mich nur eben den Gedanken, du schneidest als Chirurg, da kommst du einfach nicht drum rum, das ist dein Job. Du bist als Ärztin, als Arzt ständig invasiv unterwegs und selbst non-invasiv, und da gehen auch Dinge schief. Das gehört zur Medizin dazu. Das ist ein Teil der Medizin, weil wir keine perfekt funktionierenden Automaten sind und jeder Mensch anders ist. Und ein wesentlicher Aspekt der ärztlichen Berufsethik ist es tatsächlich zu lernen, wie viel darf ich scheitern und wie sehr muss ich aufpassen? Welche Sorgfaltspflichten, wann ist es sozusagen lege artis und wann war ich grob fahrlässig und wann gehe ich dann tatsächlich in den rechtlich sanktionierbaren Bereich hinüber. Aber ein riesiger Teil davor ist natürlich nicht rechtlich reglementiert, sondern ist Teil einer beruflichen Professionsethik. Und ich stelle immer, wenn ich in solchen Runden bin, mal mit irgendwelchen Startup-Gründern oder sonst was die Frage, habt ihr eigentlich eine Professionsethik, denn das würde ich mir natürlich wünschen, weil man sieht schon auch schlimme Dinge, man sieht Beispiele von Scheitern, das, wie ich finde, sehr unverantwortlich war und dass man auch hätte anders vielleicht antizipieren können. Man sieht wirklich Wiederholungstäter, bei denen man denkt, ihr lieben Leute, ihr solltet vielleicht doch nochmal tief durchatmen und nochmal nachdenken. Und da denkt man sich, das ist so ein wichtiger Bereich für unsere Gesellschaft und vielleicht kommt diese Ablehnung, die wir in Deutschland zum Teil haben, wenn dann die Leute mal auf die Nase fallen, auch daher, dass man nicht darauf vertrauen kann, da gibt's eine Professionsethik. Ja, da wird nachgedacht darüber, was sind die Regeln, die wir uns geben wollen, über das hinaus, was wir unbedingt gesetzlich sozusagen machen.
Also Stichwort Fehlerkultur, da fällt mir gleich noch was ein. Also es gibt ja diese, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Fuck-Up-Nights, wo dann also insbesondere auch gescheiterte Gründer auf die Bühne treten und sagen, ich bin gescheitert. Ich habe da immer so ein bisschen zweifelhaftes Gefühl dabei, weil das ist ja, was macht eigentlich so eine Fehlerkultur aus? Frage ich mich dann immer so ein bisschen an der Stelle, weil ist das eher in so einer Zeit, wo wir ja alle mehr und weniger darauf bedacht sind, bestimmte Bilder von uns zu erzeugen? Mediale Abbilder sozusagen von uns selber. Ist das eher eine Möglichkeit, aus dieser gesellschaftlichen Randgruppe der Gescheiterten wieder rauszutreten, ein Bild von mir zu erzeugen, was da so sinngemäß lautet, ich bin noch da, ich habe total wichtige Learnings gehabt aus dem Ganzen und es geht mir total super damit. So, bei manchen dieser Teilnehmer habe ich so das Gefühl, dass das eher die Schwelle wieder oder das Sprungbrett dann wieder sozusagen zurück in den Rest der Gesellschaft ist. Wie spielt das da aus deiner Sicht mit rein? Ist das vielleicht auch ein Teil Verdrängung dann auch? Also wie gehen Menschen so ein bisschen damit um?
Es kann alles Mögliche sein. Das kann natürlich so ein performativer Akt sein. Ich mache sozusagen selbst aus dem Scheitern noch einen Erfolg.
Ja, genau.
Da kann man dann schon auch mal ins Augen rollen. Also diese Scheiternskultur mit Fuck-Up-Nights und so weiter ist ja sehr personalisiert. Ja. Und in der Medizin hat sich eine Fehlerkultur entwickelt über lange, lange Jahre, die den Fehler analysiert, aber nicht die Person. Das heißt, man macht das fallbasiert. Also es gibt diese Mortality and Morbidity Conferences, das ist ein Konzept, das kommt aus den USA, aber das gibt's viel in Deutschland auch, wird auch viel so en passant gemacht natürlich, aber manchmal wirklich richtig groß aufgezogen, dass man einfach einen Fall retrospektiv nochmal komplett durchixt und guckt, wo waren denn da die Momente, der wirklich schiefgelaufen ist, ohne Anklage, in einem ganz geschützten Raum. Das ist ganz wichtig, muss absolut vertraulich sein. Weil das natürlich tatsächlich, wenn man wirklich eine ernsthafte Fehleranalyse macht, durchaus sein kann, dass das ein Fall ist, bei dem dann irgendwelche Regress, was weiß ich, ne? Also das kann ja richtig um die Wurst gehen. Aber wenn man den sauber und ordentlich analysieren will, muss man ihn wirklich auseinandernehmen können. Und das wird dann weggehalten von der Person. Nicht immer, manchmal muss man wirklich gucken, hat es da eine, also ist da jemand sozusagen über seine Kompetenz gegangen oder war eben etwas tatsächlich nicht lege artis oder sonst irgendwas. Aber meistens ist das so, dass man wirklich die Fehlerquellen ganz gut analysieren kann. Wir haben ja auch diese CIRS-Systeme, ne, Critical Incident Reporting Systems. Die gibt's flächendeckend inzwischen im Gesundheitswesen, die bevor Fehler passieren warnen, also sozusagen, wo das fast Scheitern wird angekündigt und kann dann analysiert und gesammelt werden und so. Also da kann man, glaube ich, aus Medizin und Gesundheitswesen durchaus was übertragen. Und ich finde diese Art einer Fehleranalyse hilfreicher, auch was die Lehren anbelangt, die man daraus zieht, als wenn man das so sehr performativ und vor allem an der einzelnen Person festmacht. Das ist problematisch, weil die Startup-Szene davon natürlich ein bisschen lebt. Das ist die sexy Idee, ja, da sind die Gründer und das ist irgendwie und nicht sozusagen auch das sehr viel stärker teambasierte, was man inzwischen in der Medizin hat. Aber ich würde wirklich empfehlen, wenn man das sinnvoll nutzen möchte, und ich glaube, das sollte man, weil man unheimlich viel lernen kann natürlich und weil auch die Leute voneinander, also du willst ja nicht immer dasselbe, du willst ja nicht dasselbe nochmal falsch machen, dann glaube ich, ist es besser, das Ganze sozusagen eher systematischer, strukturierter und von den Personen wegzumachen. Dadurch wird es weniger sexy und weniger narrativ und weniger Geschichte und weniger abendtauglich. Aber vielleicht ist der Effekt davon ein bisschen nachhaltiger.
Alena, kommen wir nochmal zurück, ja, zu dem zweiten Suchergebnis, nämlich zum Narzisst, zu dem Mythos Narzisst. Kann man sagen, dass es einfach zu viele Narzissten gibt, die um sich selbst kreisen und andere letztlich mit ins Verderben reißen? Ist dann Ungleichgewicht in dem Bereich festzustellen?
Oh Gott, das würde ich mir nie anmaßen, so zu beurteilen. Das ist auch tatsächlich nicht meine Baustelle. Ich kenne so wie alle, kenne ich die Studien, die es gibt. Also es gibt ja empirische Untersuchungen sozusagen zu irgendwelchen Persönlichkeitsmerkmalen von Start-up-Gründern und auch den Erfolgreichen, dass da sozusagen bestimmte psychosoziale Kompetenzen anders verteilt sind als in der allgemeinen Bevölkerung. Ich bleibe jetzt mal extra ein bisschen im Wagen. Und ich glaube schon, vielleicht können wir es positiver wenden. Also kommen wir wieder vom Extrem des Narziss eher in die aristotelische Bahn des Auslotens der goldenen Mitte. Es geht um Mut. Und Mut ist eben tatsächlich eine Tugend, die vergesellschaftet sein muss, zum Teil damit eben auch Risiken wahrzunehmen, aber dann auch zu sagen, ich nehme die in Kauf und gehe trotzdem voran. Und das erfordert, das wird das Gegenteil von einem Narziss, wird das nicht machen. Und entsprechend sind sozusagen bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, die einem Mut verleihen, glaube ich, absolut essentiell. Aber die Gefahr ist, da sind wir dann wieder bei dem Extrem, dass man komplett oder zu viel oder zu systematisch und ständig oder bestimmte immer wieder Risiken ausblendet, die man nicht hätte ausblenden sollen. Also es muss schon eben die Sorgfalt und es muss sozusagen, der Mut muss mit einer Verantwortung in einer Balance stehen. Und je größer und je machtvoller, desto mehr.
Da fallen mir zwei Dinge ein. Das erste ist, ein Kollege von mir sagte immer, mutig sind nur die Unwissenden. Also das spielt ja auch bei uns in unserem Bereich eine große Rolle, weil wir ja sehr viel auch dieses Thema Aufarbeitung, Vergangenheitsbewältigung findet ja dann oftmals in irgendwelchen Haftungsprozessen und Ähnlichem statt. Das ist auch vielen Gründern oftmals gar nicht klar, was dann so noch hinten dran kommen kann, weil auch Stichwort Risikoanalyse am Anfang relativ gering betrieben wird. Ich bin begeistert von irgendeiner Idee, ich will jetzt machen, ich muss vorangehen. Und dann werden bestimmte gerade Risiken ja einfach auch ausgeblendet oder weitestgehend ausgeblendet. Ich bin auch nicht bereit, Geld zu investieren in eine Beratung am Anfang für solche Themen, weil ich möchte ja mit meinem Vorhaben, was ich da jetzt in meinen Gedanken schon entwickelt habe, irgendwie schon die erste Runde bei Investoren gedreht habe vielleicht, mit dem will ich ja vorankommen. Und dann ist natürlich sowas was jetzt persönliche Haftung vielleicht anbelangt oder wie errichte ich ein Gesellschaftskonstrukt, was vielleicht sinnvoll ist, dann auch um Haftung zu begrenzen, Risiken zu begrenzen, gerät dann schnell in den Hintergrund. Das ist das erste, die Idee, die ich da habe. Das zweite habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern aus einem Podcast, den ich gehört habe, nämlich zu der Frage dieses Narziss und des Narzissmus. Und da war eine Kollegin, also nicht Juristin, sondern aus dem philosophischen Bereich, die hat gesagt, naja, man kann diesen Narziss auch sich ein bisschen anders anschauen. Ich muss da nicht so, sagen wir, aus dem medizinischen Bereich, also dieses völlig übertriebene Ich-Betrachtung, sondern man kann das möglicherweise auch so verstehen, das ist so ein, er guckt ja in den Spiegel und erkennt dort ein Idealbild und versucht immer diesem Idealbild hinterherzulaufen. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, wenn, also wenn wir das so mal so unter diesem Stichwort Narziss und so betrachten, wie kann ich eigentlich sowas aushalten, als Mensch immer so einem Idealbild hinterherzulaufen, was ich eigentlich gar nicht erreichen kann. Also ich will der super Gründer sein, ich will gleichzeitig auch noch der super Vater zu Hause sein, dieses, jenes, da sind ja auch ganz viele Anforderungen, aber dieses ständige Anforderungen auf ganz verschiedenen Ebenen, was macht das eigentlich mit Menschen und wie gehen die damit um?
Okay, das war jetzt waren sehr reichhaltige Fragen. Dazu würde ich gern drei Dinge sagen, damit ich es nicht vergesse. Also das erste ist, ich bin ja auch gar keine Psychologin, aber wir sehen ja insgesamt in unseren Gesellschaften eine Zunahme psychischer Belastungen insgesamt, insbesondere in der jungen Generation. Und das sind keine Artefakte, die nur deswegen da sind, weil inzwischen die Leute eher bereit sind, sowas tatsächlich auch mal zu sagen und wir es dann stärker messen, sondern das sind echte Zunahmen. Also dieser Effekt ist schon mit eingepreist. Das heißt, wir haben tatsächlich, und eine der Interpretationen, das ist alles noch Gegenstand von ganz viel Forschung, aber es ist überall, ne? Es ist nicht nur in Deutschland, sondern es ist in allen Gesellschaften, weltweit kann man im Prinzip sagen, und zwar auch in weniger entwickelten, das ist ganz interessant. Und tatsächlich scheinen Leistungsanforderungen multipler Art da ein ganz klares Verdachtsmoment zu sein. Also das scheint irgendwie ursächlich zu sein. Und das ist gerade, wie du darstellst, diese Pluralität von Leistungsanforderungen, nicht nur in einem Bereich. Ja, also früher könnte ich mir vorstellen, so in der guten alten Zeit, gibt es sicherlich welche, die sagen, na, da musstest du halt eine Sache echt gut machen. Ja. Ja? Warst halt tolle Wissenschaftlerin oder du warst ein toller Unternehmer oder was auch immer. Aber du musstest nicht noch super aussehen und noch eine Top-Social-Media-Präsenz haben und irgendwie einen großen Freundeskreis und natürlich zu Hause super Elternteil und was weiß ich nicht alles. Also das sagen einem tatsächlich auch die Sozialpsychologen und so. Das sind ganz klare Phänomene, die wir sehen. Und das ist eine Gefahr. Insgesamt an diesem Leistungsding. Ich will, da habe das extra jetzt nicht auf den Narziss bezogen, weil das ist jetzt der zweite Punkt. Aus einer ethischen Perspektive würdest du immer sagen, also eine der simpelsten Regeln dafür, wie man sich in Anführungszeichen moralisch verhält, noch ganz unabhängig davon, welche Position ich jetzt habe, ist immer die, du musst von deinen eigenen Interessen absehen können. Das ist einer der wesentlichen, sozusagen minimal, eine moralische Minimalregel. Du musst in der Lage sein, zu abstrahieren davon, dass das nicht nur, was ist für mich das Beste, der Narziss, das Tollste, das Optimalste, sondern davon einen Schritt zurücktreten können und darüber nachdenken, was hat das vielleicht für Effekte auf andere? Oder wie würde ich das tatsächlich bewerten, wenn es nicht um meine Interessen nur geht? Das ist so ein Moment der Distanz, das für alles, was mit Ethik zu tun hat, wahnsinnig wichtig ist. Und deswegen ist diese Narziss-Vorstellung echt eine sehr problematische, die ich also immer als ein Zerrbild verstehen würde. Und deswegen habe ich auch so meine Probleme mit diesem Kult der Hypergründer, ja, und mit dem, insbesondere natürlich, wenn es um so ganz schwierige Figuren wie so Elon Musk und sowas geht, also sozusagen zu vergöttern, dass so einzelne Figuren in all ihrer Dysfunktionalität so eine Bedeutung erlangen in unseren, kann man wirklich sagen, in unseren Kulturen. Ja. Mal von unseren Infrastrukturen ganz abgesehen. Ich meine, die geben Internet an ganze Länder und solche Sachen. Das ist wirklich eine problematische Diskussion. Und ich finde deswegen diesen Narziss-Vergleich, für mich ist das ein Zerrbild. So, und jetzt das Dritte. Was war das nochmal? Damit hattest du angefangen. Ach genau, Mut. Also, das würde ich jetzt gerne auf Krisen beziehen. Denn da gibt es aus der Risikoethik einiges dazu. Es ist, das haben wir ja in der Krise gesehen, in der Krise weißt du nichts, du musst trotzdem entscheiden, du musst mutig sein. Ich finde es ja ganz fürchterlich, dass wir in Deutschland da wirklich auch, da sind wir extrem ungnädig. Also diejenigen, die entscheiden müssen, die müssen ja in Verantwortung gehen, das geht gar nicht anders. Und die müssen einen Mut beweisen, weil man zu Beginn einer Krise nicht viel wissen kann. Da ist man quasi gezwungenermaßen in einer Unsicherheit. Und da, also risikoethische Überlegungen sind Maximin-Prinzip. Ne? Also da kannst du sozusagen, du musst wirklich die maximale Katastrophe vermeiden, minimieren, das gefährlichste Risiko minimieren. Und da kannst du dann sehr durchgreifende Dinge tun. Aber das gilt eben nicht unbegrenzt, sondern es gibt, und das haben wir tatsächlich sogar vom Ethikrat formuliert, eine Pflicht zur Wissensgenerierung. Was du nämlich eben nicht machen kannst, ist zu sagen, ich bin jetzt nicht mehr ganz am Anfang, ich hätte jetzt die Zeit gehabt, Dinge zu lernen und ich ignoriere sie. Und du hattest das auf diese Gründerperson bezogen, dieses beim allerersten Mal mit der ganz frischen Idee, ist das was anderes, als wenn ich doch eine Erfahrung gesammelt habe, was Ähnliches wieder mache, da kann ich nicht wieder sagen, oh nee, also das war mir jetzt irgendwie zu anstrengend, sondern da würden wir aus einer ethischen Perspektive immer postulieren, du hast dann die Pflicht, bestimmtes Wissen, das du haben kannst, dir dann auch zu organisieren. Sonst ignorierst du, sagen mutwillig, ein Risiko, dass du dann in Kauf nimmst, dass du nicht kennst, aber kennen könntest. Das heißt nicht, dass du das nicht trotzdem in Kauf nehmen kannst, ja. Aber du musst es einmal durchgeguckt haben. Und deswegen würde ich sagen, dieser Satz, und das ist mein letzter Punkt dazu, dieser Satz, den du gesagt hast, mutig sind nur die Unwissenden. Der ist natürlich schön, aber ich würde sagen, mutig sind dann auch wieder die Wissenden. Nur noch wieder ein bisschen besser mutig. Also es gibt einmal den Mut der Unwissenheit, der ist zum Teil essentiell, gerade in Krisen, es geht gar nicht anders. Aber ich glaube, und ich vertraue darauf, dass eben mit Risikoanalysen und einer gewissen Sorgfältigkeit und eben einer Wissensgenerierung, zu der man dann auch sukzessive immer verpflichteter wird, je mehr Wissen potenziell da ist, man dann doch auch wieder mutig sein kann, aber auf dem Fundament eben einer sorgfältigen Risikoabwägung.
Alena, kommen wir vielleicht nochmal zu einem anderen Punkt. In unserer durchökonomisierten Welt ist Geld ja bekanntlich der Maßstab für fast alles oder jedenfalls vieles. Erst recht, wenn es um wirtschaftliche Krisen geht. Und damit rückt natürlich auch das Kapital in den Fokus. Damit auch die erste Frage, vertragen sich Kapital und Moral überhaupt? Und ist zweitens in diesem Zusammenhang Verantwortungskapitalismus vielleicht nur ein scheinheiliger Begriff?
Ich bin ja tatsächlich keine Wirtschaftsethikerin. Also da gibt's sehr, sehr kluge Menschen, die sich damit sehr, sehr intensiv beschäftigen. Und ich kann es deswegen jetzt nur beziehen auf das Handlungsfeld, das ich kenne. Und das ist nun mal eben der Bereich von Gesundheit und Medizin. Das ist aber insofern ganz interessant, als das ein Bereich ist, der auf der einen Seite sozusagen einer kapitalistischen Logik entzogen sein muss. Also hatte ich schon Kenneth Arrow berühmtermaßen in den 60er Jahren nachgewiesen, dass das eben kein normaler Markt. Du hast eben mit kranken Kunden sozusagen zu tun, die bestimmte Dinge unbedingt brauchen und haben müssen und nicht mit irgendwelchen Konsumenten oder so etwas. Also bestimmte sozusagen absolute Grundvoraussetzungen klassischer kapitalistischer Systeme sind da ja schon mal außer Kraft gesetzt. Und das Zweite ist, es ist eben ein Bereich besonderer Vulnerabilität. Und aus ethischer Perspektive, und da lehne ich mich jetzt wirklich mal aus dem Fenster, würde ich immer sagen, ein solches System, da sagt die Ethikerin ganz klar, da ist immer Kapital und vor allem Maximierung von Erträgen, Maximierung von Kapitalerträgen und solchen Dingen absolut sekundär. Was nicht heißt, dass es ausgeschlossen ist, aber da können sozusagen Wachstumsgedanken und Maximierungsgedanken in keiner Weise führend sein. Das ist, glaube ich, ziemlich ethischer Mainstream, ja. Also das ist jetzt nicht besonders überraschend. Ob man das jetzt erweitern kann, auf welche Bereiche man das erweitern kann, soweit möchte ich einfach nicht gehen, weil ich da tatsächlich auch meine Expertise überdehne. Aber natürlich ist es so, dass die Ethikerinnen und Ethiker meistens diejenigen sind, die sagen, schau, die Währung des Geldes kann nicht diejenige sein, die uns führt. Das ist nicht der Job der Ethik. Das müssen andere machen. Und weiß Gott, diejenigen, die das tun, sind machtvoll. Ja, also das kann nicht der Job der Ethik sein, da auch noch zu argumentieren, sondern im Gegenteil, dass der Job der Ethik wird es sein, zu fragen, was sind die anderen Werte, die wir in einem bestimmten Gesellschaftsbereich fördern wollen? Was sind die Ziele, die wir da erreichen sollen? Und das ist keine Absage daran, dass Geld verdient werden darf in einem bestimmten Bereich, aber die Ethik gehört doch eher zu den Fächern, die dann versucht einzuhegen und eben darauf hinzuweisen, dass in vielen Bereichen, auch in der Medizin, auch im Gesundheitswesen, eben bestimmte Maximierungslogiken des Geldverdienens ganz klar den anderen Werten entgegenstehen und diese zum Teil wirklich auch gefährden und angreifen können. Und das ist dann der Job ethische Analyse. Und der Job der anderen ist es, sozusagen die Lanze für das Geldverdienen zu brechen. Ich glaube, so würde ich das mal in Opposition stellen.
Da kommt aus meiner Sicht gleich sozusagen eine Frage hinterher. Also wie gelingt es eigentlich den Ethikern, sofern es diesen Begriff überhaupt so gibt, dann eigentlich auch durchzudringen mit ihren Themen und Argumenten? Also wie kriege ich das auch umgesetzt? Also wir sehen das ja ganz häufig, wir waren vorhin schon mal bei Fehlerkultur und auch Frage, wie ich sozusagen sowas institutionalisiere, vielleicht auch bei der Frage bestimmter Berufsordnungen, ob das jetzt Anwälte, Ärzte oder sonst was sind, da spielen ja diese Fragen immer eine Rolle. Und trotzdem glaube ich, ist das ja eher, also wird das gerne, was Moral und Ethik anbelangt, schieben wir gerne irgendwie ins Vorwort, so dass es irgendwie sowas so ein bisschen drüber schwebt, und dann versuchen wir mit möglichst auch als Jurist mit möglichst knallharten, klaren Ansagen zu kommen und 10 Paragraphen irgendwie hinten dran zu hängen. Aber wie gelingt es, sagen wir, deiner Profession dann eigentlich da auch durchzudringen und sich bemerkbar zu machen?
Ja, wir haben relativ wenig Hausmacht, das siehst du ganz richtig. Und wir sind ja auch nicht wirklich erfolgreich, kann man sozusagen insgesamt sagen. Und in der Tat ist es häufig so. Also ich nochmal für die Medizin, aber ich glaube, das gilt für andere Bereiche auch. Da ist es typischerweise immer so gewesen, der Kongress fängt irgendwie mittwochs nachmittags an und ist samstags mittags zu Ende und der Ethikvortrag ist samstags um 11. Ja, also da wusste man dann schon, wo sozusagen die Einordnung stattfindet. Das hat sich in unserem Fach deswegen geändert und ich glaube, wir dringen in der Medizin deswegen besser durch, weil das ein Bereich ist, der insgesamt getränkt ist von diesen ganzen moralischen Konflikten und eben ethische Analyse wirklich braucht und auch schon in der Profession, die es immer hatte. Also wir haben ja wirklich Berufsethiken, die sind zum Teil Jahrtausende alt. Das hilft einem Bereich dann sehr. Und deswegen ist, glaube ich, die Medizin einer der Bereiche, in dem die Ethik noch am stärksten durchgedrungen ist. Und zwar bis hin auf die rechtliche Ebene. Und das ist jetzt der zweite Punkt. Und das traue ich mich kaum in einem juristischen Podcast zu sagen.
Nur zu. Aber ich glaube,
am erfolgreichsten ist man in der Ethik, wenn man im Bereich de lege ferenda unterwegs ist, ne? Und wenn man sozusagen sich wirklich die Hand reicht mit denjenigen, die eben darüber nachdenken, welche harten Regeln wollen wir uns denn geben in unserem Gemeinwesen? Wie wollen wir das denn ausgestalten? Und deswegen gibt's ja auch viele Rechtsethiker. Ich meine, Ethik ist eine breite Kirche, wie man so schön sagt, im Angloamerikanischen, ne? We're a broad church. Und der Bereich, in dem Juristinnen und Juristen darüber nachdenken, wie Gesetze gestaltet werden sollen, da gibt es ganz, ganz viel interdisziplinäre, super Zusammenarbeit. Und da kann man als Ethikerin und Ethiker durchdringen. Letzter Satz, das ist sozusagen das, wie Wissenschaft in Praxis kommen kann. Ja, einmal innerhalb eines Bereiches, der dafür offen ist, da machen wir dann ganz viel Beratung und so und schaffen es auch in die Berufsordnung und was ist irgendwie alles reinzukommen und in die Lehre etc. pp. Dann gesellschaftliche Praxis versuchen, die lege ferenda, Beratung, Politikberatung, was weiß ich nicht alles. Das Letzte ist, glaube ich, dass wir ein Fach sind, das schon auch Bedürfnisse abholt, die es gesellschaftlich gibt. Es gibt bestimmte Player, die in den partikularen Moralen unterwegs waren, beispielsweise die Kirchen, waren ganz zentrale gesellschaftliche Akteure und kämpfen, das ist einfach ein Befund, den ich gar nicht bewerte, aber es ist ein klarer Befund, dass die unheimlich mit einem, nicht nur Mitglieder, sondern auch, glaube ich, einem gewissen gesellschaftlichen Bedeutungsverlust gerade umgehen müssen. Auf der einen Seite, und da steigen wir jetzt nicht ein, weil da gibt es viel zu sagen, und auf der anderen Seite ist ja klares gesellschaftliches Bedürfnis nach Orientierung gibt. Und ich glaube wirklich, mit allen Vor- und Nachteilen, denn wir sind ja in der Ethik auch kein monolithischer Block. Und es gibt bei uns eine große Positionenpluralität und wir selber ringen um unsere Position. Und das ist anstrengend für eine Öffentlichkeit. Aber ich glaube wirklich, dass wir was als Fach beitragen können, gerade zu den schwierigen öffentlichen Debatten. Und zwar nicht unbedingt die perfekten Lösungen und auch nicht unbedingt die Umsetzung. Das sind am Ende dann doch die juristischen Kolleginnen und Kollegen, die das dann eben irgendwie in was gießen müssen. Was wir, glaube ich, gut können, ist in der öffentlichen Debatte Toleranz schaffen dafür, dass wir in einer komplexen Welt oft unterschiedliche Standpunkte haben, die zugleich Recht haben können und dass wir aushalten müssen, dass es unterschiedliche Positionierungen gibt und dass wir dennoch versuchen müssen, gemeinsam irgendwelche Lösungen zu finden und diesen Prozess zu begleiten und den als einen Wert an sich auszuzeichnen, dass wir das aushalten, dass das dazugehört und dass einfache, partikulare Antworten uns nicht wahrscheinlich bei diesen schwierigen Herausforderungen von Klimakrise über Energie, über Krieg, über gesellschaftlicher Zusammenhalt und was weiß ich nicht alles, sicherlich werden das nicht irgendwelche einfachen, partikularen Antworten sein, die uns da helfen werden. Das aufzuzeigen und das irgendwie als auch wertvoll und wichtig aufzuzeigen. Das ist eine öffentliche Aufgabe, die kann mein Fach, glaube ich, ganz gut leisten. Und dem haben wir uns, will ich ganz offen sagen, habe ich mich ja in meiner Funktion als Ratsvorsitzende zu einem gewissen Grad verschrieben und wir als Rat und am Ende des Tages auch viele meiner Fachkolleginnen und Fachkollegen.
Nach diesem Statement kann eigentlich nichts mehr kommen, würde ich fast sagen. Außer vielleicht noch eine Anmerkung. Wir sind ja gerade, also wir heißt alle, die sich mit Insolvenzverwaltung, Restrukturierung beschäftigen, gibt es gerade so eine Initiative auch vom Ministerium, vom Justizministerium getragen zur Frage, müssen wir nicht alle in eine gesonderte Kammer? Und da geht es dann auch um Berufsausübungsordnung und so weiter. Das heißt, ich vermute, du wirst uns auf der einen oder anderen Veranstaltung dann noch begegnen, um genau das nämlich zu tun, was du gerade beschrieben hast. Das heißt also VID, Verband der Insolvenzverwalter Deutschlands, die haben einmal im Jahr einen Kongress, Arbeitsgemeinschaft im Deutschen Anwaltsverein, TMA, da hast du sogar schon mal einen Vortrag gehalten mit einem anderen Schwerpunkt. Aber ich denke, wir zwei werden uns zumindest ein bisschen dafür stark machen, dass du da vielleicht an der einen oder anderen Stelle, du oder deine Kollegen, dann uns nochmal befruchten könnt, was das Thema anbelangt.
Sehr schön und sehr gerne.
Somit sind wir leider schon wieder am Ende unserer Podcast-Folge angekommen, in der wir uns mit den Fragen der Ethik und Moral in der Restrukturierung und darüber hinaus beschäftigt haben. Alena, wir danken dir sehr für diesen Ausflug in diese Welt und das spannende Gespräch, was wir, glaube ich, noch fast unendlich hätten fortsetzen können. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer freuen wir uns über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruct.law oder per E-Mail unter podcast@restruct.law erreichen.
Wir sagen danke fürs Zuhören, bleiben Sie uns gewogen und wir wünschen Ihnen weiterhin einen guten Start in das neue Jahr 2023. Schauen Sie gerne auch einmal auf unserer neuen Homepage vorbei. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren.
Danke, tschüss.
Restruct Law, der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer.